Ja, hallo zusammen hier beim Mobile Podcast, beim Podcast zum mobilen Produzieren mit dem Smartphone. Und ich darf wieder die Anja begrüßen. Viele Grüße nach Bergen. Hallo,
hi,
Anja.
Hi, genau, Nürnberg. Hallo.
Hallo. Und ja, in unserer ersten Episode haben wir ja schon über die Faszination des Smartphone-Produzierens gesprochen und sind da am Ende dann drauf gekommen, dass es auch für die einzelnen Mojos, Mobile-Journalisten und die das eben aktiv nutzen, an seine Grenzen stoßen können oder ja nicht nur können, sondern unweigerlich an die Grenzen stoßen. Ne? Es war so der Ausgangspunkt, dass man ja neben den klassischen TV-Sendungen, Hörfunksendungen und Online-Seiten jetzt auch noch Social Media haben, dass ja wir in Franken oder Bayern, ich bin Franke, darum sage ich natürlich Franken, nicht Bayern, sagen da die eierlegende Wollmilchsau sind wir da plötzlich. Also wir können, das Gerät kann alles, also muss derjenige, der eine Geschichte macht, auch alles mitbringen. Und du hast da auch von einer Form von drohendem Burnout gesprochen. Und das interessiert mich jetzt mal, was du da bei deiner Recherche alles so entdeckt hast. Wo liegen die Grenzen und die, vor allen Dingen auch die Gefahren bei dieser Arbeit?
Ja, das ist, ich habe natürlich mit vielen verschiedenen Journalisten auch gesprochen. Und das ist so, das darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass natürlich diese vielen Möglichkeiten, die sich da bieten, die haben immer auch eine Kehrseite. Also einerseits ist es auch so, dass Mobile Journalism ist oder der Journalismus mit dem Smarttelefon ist ökonomisch interessant für viele Medienunternehmen. Weil man natürlich, dass auf der einen Seite die Produktionsmittel halt sehr, sehr günstig sind, verglichen mit den teuren Produktions- und Kameraausrüstungen, die man vorher kaufen und was für den Einzelnen ja gar nicht möglich war, beziehungsweise auch hohe Investitionen von der Organisation gefordert hat. Und jetzt kann man sozusagen auf der einen Seite hier sparen, wo man sagen muss, ist, dass es da große Unterschiede gibt zwischen den unterschiedlichen Bereichen, also in welches Land man natürlich guckt. Das bedeutet aber auch, es ist interessant, bevor ich darauf vielleicht eingehe, es ist interessant für viele Medienorganisationen durch diese Einsparung auch von Personal letztendlich. Wenn einer den Job machen kann für vorher vier, quasi ist das natürlich auch sehr diese interessante Sache für die Ökonomen, die in diesen den Chefstühlen sitzen.
Ja, aber dann kommt bei mir gleich die logische Frage auf. Wenn vier das vorher gemacht haben, dann haben die vier das zeitgleich gemacht. Das heißt aber im Umkehrschluss, der Aufwand bleibt ja in etwa trotz allem. Also ich muss drehen, ich muss schneiden, ich muss einen Text schreiben, ich muss eine Overvoice machen. Das heißt doch eigentlich dann, dass ich von so, wenn wir mal bei dem Beispiel vier bleiben, nicht vier von vier und drei einspare, sondern dass die dann eigentlich nacheinander arbeiten müssen.
Ja, das stimmt. Und manche, das kommt immer ganz darauf an, das ist natürlich, kommt sehr auf die einzelne Situation auch des einzelnen Journalisten an. Also manche erleben das als Befreiung sozusagen auch, das selber machen zu können und mobil vor allen Dingen. Die sprechen dann davon, diese ungenutzte Zeit, sie sind sehr produktiv im Flugzeug, da wird dann geschnitten oder man kann heutzutage eben auch im Café dann mal zwischendurch, man muss also nicht zurück ins Studio gehen. Aber man muss unterscheiden, zum einen ist es dieser Produktionsaufwand auf der Produktionsseite und das andere, was es natürlich immer komplizierter macht, ist diese Ausspielseite letztendlich dann für die Anpassung des Inhalts für die unterschiedlichen Plattformen, für die man dann einfach auch oder muss man so zu nennen, noch Mediengattungen, für die man das dann machen soll. Und da herrscht also im Endeffekt, was die meisten Journalisten mir gesagt haben, ist, dass es da eine gewisse Diskrepanz gibt vom Verständnis her zwischen den Leuten, die in der Chefetage sitzen, von dem, was der einzelne Journalist leisten kann. Also man sieht halt sehr schnell die Möglichkeiten mit dem Internet oder mit dem Smartphone und der direkten Kopplung von diesen verschiedenen Schritten in diesem einen Device und auf der anderen Seite dem der Komplexität der unterschiedlichen Plattformen, die dahinter wartet und der begrenzten Zeit des einzelnen Journalisten. Das ist halt, man kann natürlich diese verschiedenen Arbeitsklarschritt auf einen, aber wie du sagst eben, das muss dann nacheinander geschehen. Das heißt, im Ganzen, man ist mobiler, aber es ist eben auch sehr zeitaufwendig trotzdem. Vor allen Dingen, wenn man eben viele unterschiedliche Ausspielplattformen bedienen muss mit den Inhalten, die entsprechend aufbereitet
werden. Ja, und da kommt ja noch neben dem eigentlichen Handwerk, also wie so der handwerkliche Ablauf ist, kommt ja auch noch hinzu, dass jede Plattform eine andere Sprache spricht. Also ich dann verschiedene, mal die Plattformen selber und dann aber auch die, wenn wir jetzt dann mal ins Lineare gehen, einzelne Fernseh-Hörfunksendungen haben ja auch ganz, ganz unterschiedliche Ansätze an unterschiedliche Sprachen, Darstellungsformen.
Auch Qualität.
Und
unterschiedliche Qualitätsansprüche.
Genau. Und das, ich kann mich erinnern, das war ja bisher eigentlich auch, wenn wir mal das klassische Fernsehen nehmen, auch so, dass man gesagt hat, okay, die knallharte Hard News Nachrichtensendung macht ein Autor und wenn es das gleiche Thema aber in eine Magazinsendung gehen soll, soll es ein anderer machen, der sich mehr Zeit nehmen kann, der spielen kann, der mit Effekten arbeiten kann, der einen ganz anderen Ansatz hat, schon allein von der Persönlichkeit her, dass es da unterschiedliche Handschriften hat. Ja, und jetzt erkenne ich aber, dass jetzt mit dieser Multifunktionalität eines einzelnen Mini-Gerätes einer immer alles machen soll. Und zwar von der ersten Meldung bis zur, ja, wie du es schon gesagt hast, mit Hörfunk und für Fernsehen dann was und dann Social Media und alles soll einer machen. Und
das ist richtig. Ich meine, man muss sicherlich unterscheiden, auch dass das Smartphone ist natürlich nicht. Das Smartphone wird nicht alle anderen, das habe ich vorher schon erwähnt, Produktionstechniken und auch Formate ersetzen. Im Moment ist es einfach ein zusätzliches Werkzeug und es ist vor allen Dingen dafür geeignet für den besonders schnellen Nachrichtenbereich. Das Handy ist besonders geeignet und dafür wird es im Moment eben auch genommen von vielen klassischen Medienorganisationen, eben um schnelle Nachrichten sowohl ins Netz als auch in die Redaktionen zu verbreiten und also in den sozialen Medien oder auf den eigenen Plattformen. Mhm. Also es ist halt wirklich ein journalistisches Nachrichtenwerkzeug und ein Ausspielgerät dafür. So dass es, es wird natürlich nicht die klassischen großen Fernsehproduktionen ersetzen. Ja, und das ist auch wichtig hier zu unterscheiden, dass das insbesondere auch für den Bereich der Nachrichten, aber da muss man eben dazu sagen, was alle wissen, dass eben gerade dieser Bereich insbesondere schnell ist, schnelllebig und vergänglich und dass eben diese Nachrichten dann eben auch schnell ausgespielt werden und man muss eben auch als Journalist nicht nur sozusagen dann die einzelnen Applikationen im Smartphone verstehen, sondern eben auch die Logik, die dahinterstehende Logik und Funktionsweise der sozialen Medien, ja, und das Zusammenspiel der Community, respektive der, die sich ja inzwischen nicht mehr in einer Plattform sammelt, ja, sondern meistens inzwischen sogenannte Marken halt gruppieren. Also ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt und das macht viele Journalisten eben auch, sprechen eben davon, dass es da ein gewisses, dass dieser Bereich also jetzt an seine Grenzen stößt und man muss eben wirklich genauer aufteilen, wer welche Funktionen, also dieser ganze Bereich online, soziale Medien ist inzwischen so komplex geworden und es gibt ja auch ständig Strategiewechsel. Dadurch, dass diese Plattformen selber ihre Strategien so schnell ändern, die Art und Weise, wie sie ihre Newsfeeds und die Algorithmen, jetzt kam eben die Nachricht von Facebook, dass es eine Strategiewende gibt, in der Art und Weise, wie sie ihren Newsfeed aufbereiten. Das hat natürlich Konsequenzen für die professionellen auch Medienakteure und da muss man natürlich auch der Art und Weise, was man dabei postet und wie und in welchen Gruppen, das ist natürlich spielt eine ganz große Rolle. Und das kann eigentlich kaum von einem Journalisten alleine gelöst werden, sondern da muss es letztendlich auch strategische auch Übereinkünfte geben und eine gewisse Arbeitsaufteilung.
Ja, ich denke, da ist noch ein großes Umdenken, gerade in der Entscheiderebene notwendig.
Richtig.
Ich habe so das Gefühl, dass da gar nicht so richtig das Verständnis da ist, wie funktionieren eigentlich so diese einzelnen Plattformen, diese vielen Ausspielwege, die wir haben, sind toll, aber wie funktionieren sie denn nun wirklich und was steckt alles dahinter? Und ich hatte jetzt schon zweimal das Erlebnis, wo es dann beinahe kollabiert wäre, das ganze System, weil man halt einfach dann sagt, ach, du bist da gerade, dann mach doch mal das noch und das noch und das noch, beziehungsweise es war gar nicht klar, was ist eigentlich sinnvoll zu machen, denn nicht jedes Thema ist auch für jede Plattform ja spannend und wichtig und sinnvoll. ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Aufklärungsbedarf notwendig. Und daraus erschließt sich dann auch, was kann ich dann wirklich mit dem Smartphone machen? Also ich erinnere mich daran, dass es gerade in 2017 diesen großen Hype gab. Man muss immer und ständig und dauernd Facebook live machen. Mhm. Und ich habe eben festgestellt, diese ganzen Facebook Lives, wie sie ursprünglich angekündigt waren, haben gar nicht diese hohe Reichweite, wie es versprochen war.
Es erklärt ein wenig vielleicht auch diese Zurückhaltung. Also man muss generell sagen, dass dieser Bereich so in Bewegung ist, dass man eben auch spürt, dass es in den Chefetagen eine große Unsicherheit gibt und eine Zurückhaltung. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie in anderen Kategorien denken und es geht darum, um auch die Bilanzen sozusagen unter Kontrolle zu halten. Und wie wir wissen, ist natürlich in die sozialen Medien noch immer nicht der Bereich, wo klassische Medienorganisationen, die klassischen, traditionellen zumindest am meisten ihr Geld verdienen. Und das ist eben, deswegen herrscht natürlich auch hier eine gewisse Zurückhaltung und auch eben, weil sich dieser Bereich so schnell ändert. Dennoch muss man halt immer das unter dieser Maßgabe sehen, dass der generelle Trend einfach dieser ist, dass sich mehr und mehr in diesen Online-Bereich bewegt. Ob man das nun möchte oder nicht. Und das betrifft ja auch viele andere Branchen. Davon ist ja nicht nur der Journalismus betroffen, sondern eben auch viele andere Industrien und Branchen, die sich sozusagen neu definieren müssen. Und was Fakt ist, und das ist eben auch, dass es eine unwahrscheinliche, ungeheure Komplexität inzwischen erreicht hat. Sodass es wichtig ist, hier, glaube ich, auch über diese Hierarchien weg miteinander mehr zu reden und vor allem den Journalisten, die quasi da an der Front arbeiten und versuchen, ihre Geschichten zu erzählen und mit und für die Zuhörer und Zuschauer, dass man da eine Möglichkeit findet, Wege zu finden, wie man die eigene Marke, die eigene Organisation da am besten auch platziert. In Zusammenarbeit, sodass man sozusagen, ich eben auch dafür plädiere, mehr einander zuhören. Es ist immer klassisch, dass sozusagen diejenigen, die in den Entscheiderpositionen sitzen, andere Perspektiven als diejenigen haben, die unten, also diejenigen, die sozusagen direkt journalistisch aktiv
dann ausführen müssen. Nun hatten wir auch drüber gesprochen, über die Gefahr des Burnouts, und diese eine Seite der Überbelastung hatten wir ja jetzt gerade schon mal sehr ausführlich besprochen. Du hast es sehr, sehr eindrücklich geschildert. Jetzt ist aber, denke ich, noch eine andere Seite. Wir hatten es auch in der ersten Episode, wo es dann darum ging, naja, man kann dann eben auch Leerzeiten nutzen, wie zum Beispiel, wenn man auf einer Rückreise ist, von einer Auslandsreise, im Flieger kann man schon mal schneiden. Oder wenn ich beim Arzt im Wartezimmer sitze, kann ich schon mal was anrecherchieren oder ja vorbereiten aus dem Material, das ich habe. Und so gibt es eben so viele Leerlaufzeiten. Und ich spreche aus Erfahrung, ich mache das halt auch ständig und dauernd. Inwiefern hast du denn bei deiner Recherche festgestellt, dass das schon zu einer Überbelastung führen kann oder führt? Denn letztendlich waren das ja Zwangspausen, die uns zwar teilweise genervt haben, aber die uns letztendlich ja auch gut getan haben. Zum einen war man gezwungen, einfach mal zu reflektieren oder bloß mal vor sich hin zu sinnieren oder mal was ganz Banales zu lesen, weil jetzt gerade eben in dem Wartezimmer halt nur irgendeine Zeitschrift liegt, die wir normalerweise nicht lesen, die uns auch gar nicht groß fordert. Inwiefern kommt denn neben dieser auftragstechnischen Überlastung, also quasi du musst jetzt alles selber machen, auch noch diese Überlastung dazu, dass ich ja jede freie Minute, die ich habe, nutzen kann und ich nutze sie auch?
Also sprichst du was ganz Wichtiges an, und nicht ohne Grund sagt man auch gerne, dass Smartphone-Journalismus ist Journalism to go, also abgeleitet von dem Coffee to go oder Prozessjournalismus, diesen Begriff verwenden wir auch sehr gerne, oder andere sagen es der 24-7-Journalismus, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche lang. Und ich denke eben, ja, ich finde, das ist unwahrscheinlich bedenklich. Das ist auch der Gedanke, der mir sofort gekommen ist, nachdem mir Journalisten das erzählt hat, jetzt kann ich eben Pausen nutzen. Und ich sehe das sehr bedenklich, dass diese Zwangspausen wegfallen, weil ich der Meinung bin, dass sicherlich für viele diese Zwangspausen nicht schlecht sind, weil es mehr Verantwortung auf den einzelnen Journalisten auferlegt, eben selber Stopp zu sagen. Und es fällt vielen schwer. Ich kann mich erinnern an meine Zeit, als ich studiert habe in Deutschland, die ersten Vorlesungen im Fach Journalismus, da kann ich mich entsinnen, dass der Professor die eingeleitet hat mit, also von allen diejenigen, die hier sitzen und Journalisten werden möchten. Ich kann Ihnen gleich sagen, Journalisten haben im Durchschnitt gesehen im Vergleich zu anderen Berufsgruppen eine geringere Lebenserwartung. Und da haben wir natürlich alle erstmal aufgehört und das drückt aber ein bisschen das aus. Und da war sozusagen, das war in den 90er Jahren, als ich studiert habe, da war das Internet sozusagen noch in seinen Kinderschuhen. Und es war was Besonderes, im Internet zu surfen. Und da gab es noch, waren noch von Smartphone, Touchscreens und von Wireless, Internet, also drahtlos im Internet überhaupt keine Rede. Und damals kann man sich vorstellen, war das schon ein sehr stressiger Beruf. Insofern kann man sich jetzt überlegen, was das inzwischen, diese Akten, wir sprechen ja auch immer von einer Acceleration, eine massive Beschleunigung also der Arbeitsprozesse und des Arbeitsaufwandes. Und das ist natürlich sehr bedenklich. Und noch dazu wissen wir alle, dass die Medienbranche sich in der Krise befindet, dass viele Medienorganisationen eben kämpfen um ihre sozusagen, ja, um ihren Erhalt und um ihren Ruf inzwischen. Wir brauchen jetzt nicht über das Thema auch, das lässt sich jetzt in andere Themenbereiche noch ausweiten. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die Beschäftigungsverhältnisse auch für viele Journalisten prekärer werden. Es gibt immer mehr Freelancer und damit sieht man natürlich auch, gerade bei den Leuten, die eben als freischaffende Journalisten arbeiten, ist die Bereitschaft dazu, auch mehr zu arbeiten, zu leisten, ja sehr hoch. Sodass da auch ein gewisser Druck da ist, also mehr oder weniger unfreiwillig mehr zu arbeiten, mehr zu produzieren. Sodass ich dem sehr bedenklich auch entgegensehe und denke, dass das sehr schwierig ist, wenn diese Zwangspausen, wie du gesagt hast, eben wegfallen. Auch aus kreativer Sicht, nicht nur aus einer, wie du eben selber sagst, manchmal, ich meine, wenn man sich überlegt, was ist der Journalist oder was machen Journalisten, gerade diese Zwangspausen sind, denke ich, sehr wichtig, den Blick mal eben abzuwenden von dem Schirm und auch in die reale Welt zu gucken. Und weil Geschichten, die gibt es überall in der Gesellschaft. Und vielleicht sind es gerade die, die dann wegfallen, ja.
Ja, ich merke es halt, wenn der Tag schneller zu Ende ist als meine Arbeit und ich richtig müde bin, dann denke ich mir, naja, gehe ich halt ins Bett. Ich kann ja den Rest noch am Handy im Bett fertig machen, aber ich kann wenigstens schon mal liegen. Und da ist es dann nicht selten oder nahezu täglich, dass ich dann halt erst 0 Uhr und noch so einiges merke, oh, es ist ja schon so spät und dann lege ich das Handy weg. Und
ja. Ich würde sagen, dass Journalisten da eine besonders ausgesetzte Berufsgruppe sind, weil sie genau, weil das ihr sozusagen ihr natürliches, würde ich fast sagen, Biotop ist. Also sie bewegen sich, sie müssen sich man ist ja eigentlich genötigt, sich in diesen neuen Informations- und Kommunikationsstrukturen zu bewegen. Was interessant ist in diesem Zusammenhang, es betrifft aber auch nicht nur die Journalisten. Vielleicht sind die Journalisten besonders ausgesetzt, aber es wird inzwischen, und das ist da, vielleicht liegt ein bisschen die Hoffnung darin, dass sie zumindest mehr in die öffentliche Diskussion kommen, weil es inzwischen uns alle betrifft. Also auch die Nicht-Journalisten sind. Wir alle haben ein Handy in der Tasche und inzwischen merkt man, es ist jetzt 10 Jahre her, dass also das iPhone sozusagen mit dem Touchscreen vorgestellt wurde und auf den Markt kam. Und 10 Jahre sind in dieser Technologieentwicklung schon eine relativ lange Zeit. Das bedeutet, und das ist sehr interessant im Moment, dass es jetzt schon diese ersten, dass es jetzt mehr oder weniger eben auch ernsthafte Reflexionen darüber gibt, ja, was macht denn das eigentlich mit unserer Gesellschaft? Und vor allen Dingen auch und interessanterweise von denjenigen, die eben diese Technologie entwickelt und damit entsprechend auch promotiert und sozusagen in die Gesellschaft getragen haben. Also das sind inzwischen eben auch viele, oder viele ist jetzt vielleicht übertrieben, aber einige kritische Stimmen aus dem Silicon Valley, die sich zu Wort melden. Also ich habe dann inzwischen auch mehrere Artikel, im Guardian sind da Artikel darüber erschienen, wo sich ehemalige Mitarbeiter eben von verschiedenen Tech-Firmen im Silicon Valley kritisch zu Wort enden und sagen, was haben wir da eigentlich geschaffen? Und unter anderem erwähnen, und das ist vielen Menschen eigentlich nicht so bewusst, dass das ja nicht nur viele Programmierer hinter diesen Technologien stehen, sondern vor allen Dingen Psychologen. Weil mit diesen Technologien, wir können viel weiterentwickeln. Also wir können die einzigste Ressource, die wir Menschen haben, die wir sozusagen nicht dehnen können und strecken ins Unendliche, ist unsere Zeit. Das ist unsere Lebenszeit. Das ist sozusagen die rare oder die Ressource, nicht die rare, wie sagt man auf Deutsch?
Die einzige Konstante,
genau, die wir nicht strecken können. Und das bedeutet natürlich einfach auch durch diese Explosion der Angebote, die ja entstanden ist, durch diese neuen Plattformen und auch der Zugang der neuen, durch die neuen Technologien, dass man konkurriert um unsere Aufmerksamkeit. Mit anderen Worten, diese Technologiefirmen haben ja jede Menge auch Psychologen, die dahinter stehen und angestellt werden, um uns sozusagen da auch bei der Stange zu halten. Das heißt, also die meisten Programme, Apps und vor allen Dingen im Social Media sind so konstruiert, dass wir sozusagen möglichst lange unsere Zeit dort verbringen. Das heißt, man wird also nicht nur, man muss nicht nur sozusagen gegen den eigenen inneren Schweinehund kämpfen, sondern eben auch gegen ein Heer von
Psychotricks,
die eingesetzt werden, um uns da. Und da sind natürlich Journalisten, die dort arbeiten, in diesem sozusagen Umfeld besonders ausgesetzt. Weil man natürlich auch unter diesem Druck steht, möglichst mit dem Zeitgeschehen, sowohl und inzwischen eben mit der Technologieentwicklung, aber eben auch und mit dem Nachrichtenfluss mitzugehen.
Naja, und das provoziert natürlich schon ein bisschen, wenn man dann in sozialen Medien veröffentlicht und dann positive Resonanz bekommt, viele Likes, viele, viele Kommentare. Das beflügelt ja noch mehr, weil man sagt, oh cool, diese Geschichte ist ja erfolgreich. Das hatte ich ja vorher beim Radiobeitrag, beim Fernsehbeitrag kriege ich das ja gar nicht so mit. Da ist zwar vielleicht die Einschaltquote gut, aber ich weiß nie, ob da jemand jetzt ganz gezielt diesen Beitrag auch so gut fand, sondern oder ob er einfach nur mitlief, weil er gerade auf was anderes wartet oder wegen einer anderen Geschichte eingeschaltet. Also da konnte ich das ja nie zuordnen. Jetzt weiß ich ganz gezielt, okay, diese Geschichte ist es und die läuft gut und es beflügelt ja und es provoziert ja, dass man einfach weitermacht.
Das ist genau richtig und das ist natürlich, das kommt auch noch hinzu, was das ganze Bild noch komplexer macht, dass natürlich auch Journalisten diesem gewissen Erwartungsdruck auch unterliegen und einer völlig neuen Logik. Währenddessen, das wissen wir eben früher, mehr oder minder der Journalist im Hintergrund stand und teilweise auch keinen direkten Kontakt zu seinen Zuschauern, Zuhörern oder Lesern hatte, so hat sich das inzwischen massiv geändert und man muss auch viel mehr sozusagen sich orientieren danach. Oder man orientiert sich ja automatisch danach, was nicht unbedingt heißt, dass das gut ist. Ja, dass eben, weil man auch immer die Frage stellen kann, was genau hat man denn jetzt an diesem Beitrag denn gemocht? Ja, und was war denn, was interessant ist? Und die Frage ist eben eine ganz zentrale Frage, die es in diesem ganzen Ökosystem, was eben aus neuen Formen von Journalismus und Inhalten da auch entsteht, ist immer die zentrale, was ist denn eigentlich guter Journalismus? Was sollten wir wissen? Was wollen wir wissen? Was müssten wir wissen? Und das definiert sich im Moment gerade ganz neu, wie wir sehen. Durch diese große Debatte mit der Falschnachrichten beispielsweise. Es ist heutzutage halt auch viel mehr dem Einzelnen überlassen und die Verantwortung übertragen zu entscheiden, dass er derjenige selber entscheiden muss, was er für richtig oder gut empfindet. Und welche Themen zum Beispiel er für wichtig oder nicht wichtig erachtet.
Ich glaube, da kannst du uns auch noch ganz viel erzählen. Das heben wir uns für die nächste Episode auf. Das war jetzt wieder richtig spannend. Ich glaube, dass sich viele nämlich gar nicht bewusst sind über diesen Einfluss, den dieses kleine Teilchen, so winzig wie es ja eigentlich ist, auf uns alle hat. Und ich merke es auch selber, dass es mir teilweise schon schadet. Also das ist, ja, man muss da schon mit Bedacht rangehen, aber es ist schwer.
Es ist richtig. Es ist unwahrscheinlich faszinierend. Und der Abhängigkeitsfaktor ist enorm hoch. Und ich denke eben auch, dass diese Debatten werden wir in Zukunft immer häufiger sehen, eben vor allen Dingen in Bezug auf wie viel sollen wir sozusagen in der virtuellen Welt, in der digitalen Welt Zeit aufwenden und wie viel sollten wir uns auch in unserer physischen, direkten, lokalen Wegen. Das ist schwierig, diese Balance inzwischen zu halten, diese Balance zwischen beiden zu finden. Deswegen sagt man auch nicht selten diesen Begriff being local, being global. Das ist genau das, was eben das Smartphone uns ermöglicht. Ein anderer, ich kann mich leider jetzt nicht mehr an den Namen erinnern, wer das gesagt hat, das ist die Nabelschnur zur Welt. Das Smartphone ist die Nabelschnur zur Welt. Und wir sind in gewisser Weise neugierig und wir Menschen müssen uns orientieren. Und es ist so, dass es ist eine sehr bequeme Art und Weise, sich zu unterhalten, zuletzt das, sodass wir uns ganz stark darüber im Klaren werden müssen, wo sind die Grenzen, die vernünftigen Grenzen und der Nutzung vor allen Dingen. Und Regeln muss man sich also einbauen, wie weit das geht. Und insbesondere auch für Journalisten, die sich in gewisser Weise so auch organisieren sollten und also in ihrer so professionsorientiert und darüber diskutieren, wo, wie gesagt, die Möglichkeiten und Grenzen liegen der Nutzung des Smartphones in Bezug auf ihren beruflichen Alltag. Weil ansonsten sind die Grenzen, insbesondere für Journalisten, sehr fließend, was das Private und den Beruf betrifft. Also dann ist man wirklich ein Vollzeitjournalist, sodass man, ja.
Ja, was nicht was unbedingt nicht gesund ist. Ja, das war jetzt nicht. Ja, sehr, sehr guter Abschlussappell für die heutige Episode. Vielen Dank, liebe Anja, war wieder unheimlich aufschlussreich. Und macht mir echt wahnsinnig viel Spaß jetzt nach der langen Zeit, wo ich einfach nur immer über das Mobile Reporting gesprochen habe, das Wie und Was, jetzt auch einfach mal so von der wissenschaftlichen Seite aus gesehen, nochmal einen ganz anderen Einblick reinzubekommen.
Ja, gern geschehen.
Und ich hoffe, den Zuhörern macht es auch Spaß und wir bleiben dran. Vielen Dank nach
ich
Bergen.
Danke auch. Und
bis zum nächsten Mal. Mal. Thank you.